1988. Deutsches Haus. Wann immer ich Geld übrig hatte, kaufte ich mir neue Geräte für mein Hitstudio. Als einer der letzten stieg ich dann auch endlich vom C64 auf den Atari um. Obwohl ich mich nie um Termine bei Plattenfirmen oder Musikverlagen bemühte, keine Demos verschickte oder gar Live-Auftritte organisierte, kam Anja ohne zu murren oder sich gar einen anderen Produzenten zu suchen. Die entscheidende Voraussetzung fehlte ihr genau wie mir, der Wille zum Erfolg. In Wahrheit wäre ich wahrscheinlich völlig überfordert gewesen, wenn sich tatsächlich jemand ernster für uns interessiert hätte. Mir ging es wie Tausenden von Hobbymusikern, Freizeitschriftstellern, Feierabendmalern und sonstigen Möchtegern-Künstlern, die sich jeder Beurteilung entziehen, weil sonst womöglich das Kartenhaus des eingebildeten Talents in sich zusammenfallen würde. Als verkanntes Genie kann man es sich im Leben auch ganz komfortabel einrichten. Besonders originell waren meine Smash-Hits nicht. Ich bediente mich jeweils aktueller Sounds bzw. Produzententricks und klaute gleich ganze Harmoniefolgen, am liebsten die genial modulierten Lines von Depeche Mode. Mal klangen meine Songs wie die gerade aktuelle Single der Pet Shop Boys, mal war der Basslauf Madonnas Into the Groove entlehnt, mal hatte das Rhythmusarrangement verdächtige Ähnlichkeiten mit dem Tears for Fears Hit Shout. Von meiner Sorte gab es viele Musiker, die ihr Handwerk verstehen, aber keine künstlerischen Ideen, keine Vision und keine Haltung haben. Mucker eben. Bei Tiffany's ging alles seinen gewohnten Gang. Wir hatten uns bei etwa 50 Auftritten im Jahr eingependelt, die sich fast ausschließlich im Bermuda-Dreieck, Hochzeiten, Dorfjugendveranstaltungen und Schützenfeste bewegten. Die Front zwischen Gurgel und dem Rest der Band verhärtete sich immer mehr. Aber da Zwergnase nach wie vor Herr über den Terminkalender war, blieb seine Position in der Band unangefochten. Obwohl es sowohl mit seinem Gitarrespiel als auch mit seinen Ansagen weiter bergab ging. Wir schafften uns eine größere Lichtanlage an und regelmäßig wurde Jensens Synthiburg auf den neuesten Stand gebracht. Und nach Feierabend Eier, Eier, Eier. Mutter war soweit wiederhergestellt, dass sie endlich aus dem Krankenhaus entlassen werden sollte. Das arme Vögelchen bekam jetzt irgendeinen neuen Cocktail aus verschiedenen Psychopharmaka, der sie auf niedrigem Niveau stabilisierte. Von einer wirklichen Verbesserung oder gar einem Durchbruch konnte jedoch nicht die Rede sein. Die Ärzte schienen auch nicht recht zu wissen, was sie warum verabreichten. Wahrscheinlich hatten sie Mutter aufgegeben. Fehlte nur noch, dass meine kleine Vogelmama täglich in eine Wanne mit Eiswasser gesteckt worden wäre. Die Krankenkasse fing an, richtig Druck zu machen. Mutter sollte mitsamt ihres Delta-Rats in eine ungewisse Zukunft entlassen werden. Doch irgendwann wurde mir schlagartig klar, dass sie gar nicht ins Zwergenhaus der 1000 Stufen zurückkehren konnte. Wegen der 1000 Stufen eben. Badezimmer, Toilette, Wohn- und Schlafräume waren in dem winzigen Haus so unglücklich über mehrere Ebenen verteilt, dass Mutter jeden Tag hunderte von Stufen hätte überwinden müssen. Dabei konnte sie selbst mit ihrem Gehwagen nur noch ganz kurze Wege zurücklegen. Wieso hatte da eigentlich keiner dran gedacht? Ich schlug ihr den Einbau eines Treppenlifts vor, was sie vehement ablehnte.
Ein Treppenlift, das kostet doch Tausende! Wer soll denn das bezahlen? Und da komme ich mir ja vor wie eine Schwerbehinderte!
Und nun? Ich verbrachte die folgenden Wochen damit, mir geeignete Wohnungen erst alleine anzugucken und dann Mutter aus dem Krankenhaus zu einem zweiten Besichtigungstermin abzuholen. Sie lehnte alles ab. Mal störte sie sich am Anblick von Mülleimern, die vom Schlafzimmerfenster aus zu sehen waren, mal schienen ihr zu viele Kinder, Hunde oder Katzen das Mietshaus zu bevölkern. Mehrmals äußerte sie den Verdacht, über und neben ihr planen wahrscheinlich Terroristen neue Anschläge. Mit Argumenten war dem natürlich schwer beizukommen, denn ganz offenbar wollte sie unter gar keinen Umständen allein in eine Wohnung ziehen. Ich gab schließlich auf. Die Krankenkasse gewährte Mutter noch 2 Wochen. So schlug der behandelnde Arzt vor, sie erst einmal provisorisch in einem Hotel unterzubringen. Sie war natürlich dagegen.
Ein Hotel? Ihr seid wohl verrückt geworden! Wer soll denn das bezahlen? Steckst du etwa mit denen unter einer Decke?
Doch das Krankenhaus handelte mit dem Hotel Deutsches Haus günstige Konditionen aus und so blieb Mutter schließlich nichts anderes übrig, als Anfang Juni dort einzuziehen. Das Deutsche Haus lag im 10 Kilometer von Harburg entfernten Vorort Neugraben und erinnerte mich in mancher Hinsicht an das Berghotel aus dem Psychoschocker Shining. Nie sah man eine Menschenseele in den langgezogenen Fluren. Im Keller des in den 70er Jahren erbauten Rotklinkerbaus befand sich eine Bundeskegelbahn, die nie benutzt wurde. Einmal habe ich heimlich in ein paar andere Zimmer geguckt. Sie waren alle leer. Mutter schien der einzige Gast zu sein. Unheimlich. Betrieben wurde die Gruft vom kinderlosen Ehepaar Scholz. Hotel Deutsches Haus, Inhaber Familie Scholz, war auf der Leuchtreklame zu lesen. Ich hätte Ehepaar Scholz richtiger gefunden, aber vielleicht war ja Nachwuchs unterwegs. Herr Scholz sah aus wie Gurken italienisch und Frau Scholz auch. Einmal die Woche besuchte ich Mutter. Ich klopfte 4-mal an die Tür des nach hinten gelegenen Zimmers. So war es abgemacht. Mutter saß immer auf dem einzigen Stuhl und schaute aus dem Fenster. Es gab jedoch nichts zu sehen, außer einer leicht abschüssigen Rasenfläche und ein paar Bäumen. Alle Jubeljahre spielten Kinder auf dem Rasen, aber sonst war da einfach nichts. Vielleicht beobachtete Mutter Tiere, Eichhörnchen, Vögel oder gar einen Fuchs, aber die waren da ja auch nicht. Ihr Zimmer sah immer so aus, als wäre sie gerade erst angekommen und würde auf gar keinen Fall beabsichtigen, länger als eine Nacht zu bleiben. Vielleicht wollte sie es sich auch extra kein Stück gemütlich machen, damit der Auszug leichter fiele. Ich holte sie aus ihrem Zimmer ab und dann gingen wir in die stets menschenleere Gaststube, beziehungsweise Mutter rollte mit ihrem Deltarad dorthin und aßen das Stammessen für 7,60 Mark. In Hotels mit Namen wie Deutsches Haus, Eichenhof oder Zum Hirschen heißt das Mittagessen immer Stammessen und besteht aus Kartoffeln, Mischgemüse und einem schönen Stück Fleisch mit Soße, Rind oder Schwein. Freitags gibt es Fisch und Vegetarier werden generell nicht so gern gesehen. Die häufig wechselnden Kellner hatten sich in die Gesäßtasche ihrer schlecht sitzenden schwarzen Hose immer ein riesiges Kellnerportemonnaie hineingestopft. Sie schienen sehr unzufrieden darüber, im Hotel Deutsches Haus gelandet zu sein. Miesepetrig servierten sie die Sättigungsmasse und verzogen dabei keine Miene. Das Deutsche Haus glich einem überdimensionalen Sarg. Das riesige Getriebe des Hotelapparats schien sich ausschließlich für meine arme Mama in Bewegung zu setzen. Es war mir vollkommen rätselhaft, wovon hier gelebt wurde. Im Oktober machte mein Kadett schlapp und wurde durch einen giftgrünen Datsun Sunny ersetzt. Nissan hieß damals noch Datsun. Das Fahrzeug hatte immerhin ein Radioteil mit Kassettenrekorder und 15 PS mehr als der Kadett. Diese Mehrleistung war jedoch durch die nachträgliche Umrüstung auf Automatikgetriebe wieder vollständig neutralisiert worden. Er war genauso lahm wie der Kadett und brachte es auf höchstens 135 Kilometer bergab mit Rückenwind. Trotzdem fand ich den Wagen viel schöner und moderner als den Opel. Wenn man ihn mal ganz genau unter die Lupe nahm, war eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Porsche 911 nicht zu verkennen. Auf dem hoteleigenen Parkplatz war mein Bolide neben dem gepflegten Passat der Familie Scholz das einzige Auto, denn der damalige Kellner, Herr Sowieso, pflegte mit dem Moped zur Arbeit zu kommen. Wir saßen in der totenstillen Gaststube und steckten uns das Stammessen rein. Zu hören waren nur Kaugeräusche. Während des Essens soll man weder reden noch trinken, sondern sich auf den Genuss konzentrieren, besonders wenn man sich nichts zu sagen hat. Leise Schluck- und Schmatzgeräusche. Mutters Erlebnisdichte war gering und dementsprechend hatte sie auch nicht viel zu erzählen. Ich versuchte, die Geschehnisse der vergangenen Woche auf eine halbe Stunde zu strecken und langweilte mich zu Tode. Dann entdeckte ich etwas versteckt in dem WC ein Merco Disc 2, mein Lieblingsspielautomat. Während des ganzen Essens freute ich mich schon auf die 15-minütige Auszeit. Du, ich muss mal eben auf Klo.
Aber mach nicht so lange.
Nee. Ah, herrlich. Schnurstracks steuerte ich mit bereits handwarmem Silbergeld auf die Gurke zu, die schon sehnsüchtig auf mich zu warten schien.
Komm her, mein Freund. Nun kümmere dich mal ein kleines Weilchen, nicht nur um deine Mutter, kümmere dich auch einmal um mich.
Das tat ich gern. Ich war wahrscheinlich der Einzige, der überhaupt jemals Geld in das arme Maschinenkind gesteckt hatte. Ein einziges Mal habe ich eine 40er-Serie geholt, in den kommenden Jahren aber bestimmt 1000 Mark im Merco Disc 2 des Deutschen Hauses versenkt. Mutter war immer schon sehr ungeduldig, wenn ich endlich zurückkam.
Das hat aber wieder gedauert. Stimmt was mit deiner Verdauung, nicht?
Nein, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Ich weiß auch nicht.
Dann musst du mal zum Arzt gehen. Wie geht es denn eigentlich dir und deiner Musik?
Och, ganz gut. Seitdem ich keinen Alkohol mehr trinke, schaffe ich auch viel mehr.
Und hast du bald mal einen Plattenvertrag?
Ja, die Situation ist im Moment gerade ganz schwierig. Es werden kaum noch Plattenverträge vergeben, aber ich schaffe das schon.
Na hoffentlich. Spielst du eigentlich immer noch bei den Tiffany's?
Nicht die Tiffany's. Einfach nur Tiffany's. Ja, natürlich, das weißt du doch.
Und wann fängt deine Therapie an?
In 2 Wochen, ja. Hoffentlich bringt das was.